Unboxing.
Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind wie gewohnt Chris.
Und Chris.
Sehr gut, heute darf ich mal. Heute ist Sven Kühne bei uns zu Gast in der Podcast-Box. Einer der bekanntesten deutschen Freeskier der letzten Jahre, kann man so sagen, oder?
Also ich sage, hört sich auf jeden Fall gut an. Kann man so stehen lassen.
Perfekt. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was ein Freeskier ist, das sind die crazy Jungs, die im Helikopter auf dem höchsten Punkt im Berg runtergelassen werden und dann irgendwie schauen müssen, wie sie runterkommen. Also so ist es für mich als Laien zumindest verständlich. Aber ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr dahinter, was wir auch in der nächsten Zeit jetzt erfahren werden. Sven ist mittlerweile nicht nur Sportler, sondern auch erfolgreicher Unternehmer im Immobilienbereich. Gemeinsam mit seinem Weggefährten und Freund Bene Meyer, ebenfalls Skifahrer, haben sie SBI Real Estate gegründet vor 2 Jahren, oder?
Ein bisschen länger mittlerweile, schon fast 4 Jahre.
Okay, schon so lange her. Sind da sehr umtriebig und hat den Weg vom Sportler zum Unternehmer ganz gut gemeistert, wie ich finde. Bist aber immer noch sportlich sehr aktiv, wissen wir ja auch. Und ja, was kann man noch sagen? Sven hat einen Pilotenschein, hat in seinen ersten Profijahren in Amerika gelebt, mit seinen Idolen gemeinsam Ski gefahren, ist als Produzent, aber auch Darsteller in mehreren Skifilmen aktiv gewesen, auch sehr bekannte und ich habe auch selber schon mal 2 gesehen, coole Filme, die ihr da gemeinsam gemacht habt. Sein Lebensmotto immer mit Vollgas, das passt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge bei dir und werden wir auch nachher noch erfahren, dass du das auch wirklich so auslebst. Und deine Lieblingsthemen, da habe ich mir jetzt so ein paar rausgepickt, die so ein bisschen überschneiden zu unseren Themen, sind Mindset, Business, Sport, Investment und finanzielle Intelligenz, aber auch die Morgenroutine zum Beispiel, wo ich gleich drauf eingehen möchte. Und ja, aber erstmal hallo Sven und schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, freut mich wirklich sehr, dass ich hier in eurer wirklich gut gelungenen Box mit euch sitzen darf. Ja,
sehr cool, sehr cool. Ich greife den letzten Punkt gleich mal auf, weil du hast im letzten Jahr, Ende letzten Jahres mal das ein oder andere Mal eine Story gepostet, machst du ja leider nicht so oft, wo du um 6 Uhr auf der Dachterrasse in eurem Büro schon Sport gemacht hast. Und ich weiß ja auch, dass du da wirklich, ich glaube, eine Routine für dich implementiert hast, dass diese auch sehr, sehr wichtig ist. Kannst du uns mal am heutigen Morgen beschreiben, wie diese Routine ausschaut und wieso das für dich so wichtig ist?
Ja, das stimmt. Also heute Morgen bin ich um 5 Uhr aufgestanden und war dann erstmal trainieren. Das ist so eigentlich mein Ding, dass ich in der Früh erstmal trainieren gehe. Entweder im Büro, wo wir mittlerweile auch ein entsprechendes Outdoor-Gym integriert haben. Oder wie jetzt in dem Fall heute, war ich laufen. Das hat den Hintergrund, dass ich mich für einen Marathon angemeldet habe und jetzt ein bisschen mehr auch beim Laufen bin. Und bin dann eigentlich so ab, trainiere bis um 6:30 in der Früh so. Und dann anschließend setze ich mich hin und meditiere in der Früh immer. Meditieren ist auch extrem wichtig für mich. Und lese und schreibe. Das sind so eigentlich die Dinge, die ich jeden Tag konsequent mache, die mir auch sehr wichtig sind. Und für mich hat sich einfach so auch gezeigt, dass der Morgen die perfekt dafür ist. Weil was mich in der Vergangenheit häufig frustriert hat, war einfach, dass ich genau die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind im Leben, eben nicht gemacht habe, weil der Tag plötzlich weg war. Und ich so, ach, heute wollte ich ja eigentlich Sport machen. Ja, blöd, jetzt konnte ich es nicht, bin nicht dazugekommen. Und das hat mich schon so frustriert, dass ich dann irgendwann irgendwie auch dann über coole Bücher, by the way, auch wirklich sehr, auch auffallend interessant erstmal auch viele Biografien gelesen habe, wo ich auch schon da festgestellt habe, dass tatsächlich viele erfolgreiche Menschen, die ich auch bewundere, eins oder sehr häufig eins gemeinsam haben, nämlich dass sie in der Früh schon aktiv sind oder auch eine für sich Morgenroutine haben. Und das war so der Anstoß für mich zu sagen, okay, das leuchtet mir ein und ich habe das sofort implementiert und also mega Unterschied in meinem Leben gemacht, auf jeden Fall.
Wie lange machst du das schon?
Ah, ich glaube mittlerweile 3,5 Jahre sowas.
Also bei dir ist es die klare Gewohnheit schon, das ist richtig gut.
Ja, absolut. Konsequent.
Ja, also mega, bei so Dingen bin ich auch krass, muss ich sagen, konsequent dann. Was ich in meiner Vergangenheit, glaube ich, gar nicht immer war, aber das habe ich schon auch mir angewohnt. Und wenn ich mir Dinge vornehme, dann auch das mit so zum Thema Vollgas, das ist dann, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich es halt auch. Und das ist auch diese morgendliche Geschichte, es muss schon viel passieren, dass es mal nicht stattfindet. Gab es fast noch nie, weil es einfach, ja, es ist ein ganz anderer Start in den Tag so.
immer mit Vollgas, hast du gerade eben auch schon nochmal wiederholt, als Extremsportler komplett nachvollziehbar oder da erwartet man so ein Motto. Wie ist es als Unternehmer? Ist es da Fluch oder Segen oder wie siehst du das da?
Ja, Fluch und Segen sozusagen. Vielleicht, ja. Also es ist schon sehr interessant, speziell auch im Unternehmertum hat sich für mich gezeigt, wie extrem wichtig die Herangehensweise einfach ist. Mhm. Da habe ich schon viel natürlich aus dem Sport lernen können, so wenn man im Sport was erreichen will, dann ist es natürlich geht's natürlich ein bisschen oder oft auch sehr natürlich von der Hand, weil jetzt in meinem Fall das Skifahren war halt meine größte Leidenschaft, wofür ich alles getan habe. Teilweise auch unwissentlich, wie viel ich eigentlich da Energie und Zeit dafür investiere. Und aber auch im Unternehmertum, was ich mittlerweile auch mit einer ähnlichen Leidenschaft betreibe, ist es dasselbe, dass ich eigentlich da der Meinung bin, ich mache halt nichts auf Halbgas oder halbherzig. So, wenn ich mich zu was entschließe, dann versuche ich schon mit 1000% dahinter zu stehen. Und wenn ich merke, dass es nicht der Fall ist, dann hinterfrage ich halt, ist das unter Umständen etwas, was keinen Platz in meinem Leben hat oder was ist der Grund dafür, dass ich halt das nicht auf 1000% mache? So, ja, das ist eigentlich so meine grundsätzliche Herangehensweise.
Das erinnert mich an ein Video von dir, von der Streif, glaube ich, war es in Kitzbühel. Ich habe es letztens nochmal gesehen, weil ich natürlich mich vorbereitet habe auf heute und mir nochmal geschaut habe, woher kenne ich den Sven eigentlich? Und daher kannte ich dich aus einem alten Video. Das kam mir super bekannt vor, dass ich das auch schon mal gesehen habe. Und ich weiß nicht, wer es ist, der dann Kommentar, ein berühmter Skifahrer.
Hansi Hinterseer.
Genau, Hinterseer. So geil, weil er dann sagt, naja gut, wir haben schon ein paar Verrückte, die fahren die Streife runter, dann gibt's halt die. Die springen dann auch noch die Streife runter. Und dann sagt er einfach nur, so sanst die Junge leid.
Ja, genau. Ja, das war tatsächlich schon vor der Zeit von Social Media. Du hast es ja schon angesprochen. Ja. Ich bin ja leider nicht so aktiv. Aber ja, das war so, war ein lustiges Projekt auf jeden Fall.
Ja. Aber das ist ja genau dieses Sportlergehen, warum wir uns auch heute so gefreut haben und immer freuen, wenn auch Sportler da sind, weil dieses immer Vollgas und Stagnation, das ist ja genau unser Thema auch. Wir hassen es und wir wollen auch immer mehr oder immer weiter und deshalb macht es auch so Spaß, mit solchen Leuten dann zu sprechen. Aber trotzdem, jetzt war Corona, du konntest nicht oft auf die Piste. Wie sehr fehlt dir das Skifahren?
Ja, fehlt schon. Also ich war natürlich schon auch ein paar Mal fahren, aber muss definitiv sagen, so wenig wie dieses Jahr war ich noch nie Skifahren. Ja. Das ist schon, fehlt mir schon. Für mich ist es der Berg und die Natur jetzt abgesehen vom reinen Skifahren an sich schon extrem wichtig, einfach auch für die Balance und den Ausgleich. Das ist so der Ort, wo ich auch Energie tank und deswegen versuche ich schon auch immer in die Berge zu kommen, wenn es auch mal nicht jetzt nur Skifahren ist, dann halt trotzdem zumindest in den Bergen zu sein, ist schon sehr, sehr wichtig für mich.
Aber warst du ja auch, ich hab's
ja
auch
gesehen. Ja, eben.
Achso. Entschuldigung, ich habe nämlich gerade hier an der Technik gefeilt. Ich erkläre das aber auch mal ganz kurz. Wenn man nämlich so einen Ton hört hier in unserer Box, dann ist es oftmals, wenn man eine Tasse hinstellt. Deswegen wollte ich mit Sven gerade so ganz unbemerkt einen Untersetzer rüberschieben. Und in dem Moment war ich dran, Chris schaut mich an. Na gut, okay. Sorry. Für uns ist sowas immer super spannend, weil ich jetzt auch gerade von einem Video erzählt habe, der schon ein bisschen älter ausschaut. Das ist immer so krass, wie so Videos so schnell so älter ausschauen, muss ich sagen, weil so lange ist es, glaube ich, noch gar nicht her, also gefühlt. Gibt es aber da in deiner Karriere jemanden, der dich da entscheidend oder in deiner Laufbahn entscheidend geprägt hat? Du hast ja sehr, sehr früh mit dem Skifahren angefangen, vor allem auch mit dem Professionellen. Gibt es da irgendjemanden oder irgendwas, was dich sehr geprägt hat?
Ja, also das war schon so. Zu Anfang eigentlich hatte ich das Glück relativ früh, also es war ganz lustig so, ich war, wie gesagt, Skifahren hat sich schnell als so meine absolute Leidenschaft gekennzeichnet oder entwickelt, schon von klein auf, wenn Schnee draußen lag, ich wollte einfach nur draußen sein, in der Natur, ich war nicht mehr ins Haus zu kriegen und habe eigentlich jede Gelegenheit genutzt, um dann auch Skifahren zu gehen, war dann recht klassisch erst alpin Rennen fahren im Skiteam. Und das war dann zu der Zeit, wo Snowboarden auch eigentlich so ziemlich cool wurde, wo die meisten meiner Freunde auch angefangen haben, halt Snowboard zu fahren und dann die zu sehen, wie die halt so Kicker springen und im Powder fahren. Und das fand ich eigentlich viel cooler, als jetzt so um Stangen zu fahren. Und ich so, okay, das will ich auch machen. Hab dann irgendwie gemeint, okay, dann muss ich jetzt halt auch snowboarden, war dann irgendwie dreimal snowboarden und dann so, oh nee, das geht jetzt nicht, kann jetzt nicht mit dem Skifahren aufhören und hab dann im Prinzip eigentlich so meine snowboardenden Freundin nachgeahmt auf Ski und bin so eigentlich zu dem Sport gekommen. Und dann konnte ich schon, zu der Zeit gab es dann in Amerika, war die Szene schon viel weiter fortgeschritten, als das bei uns hier war. Und dann gab es halt die, das war ja wie gesagt vor Social Media, da gab es dann eben klassisch noch VHS-Videotapes, die ich mir dann reingezogen habe und Magazine, genau. Und habe dann dort eigentlich so meine Idole gehabt, wie zum Beispiel J.P. O'Claire, Anthony Bornowski, Julien Renier, das sind alles Ski-Profis. Und war dann eigentlich so, musste ich noch irgendwie das Abitur dann machen und am Tag nach dem Abitur bin ich dann nach Kanada geflogen in ein Summercamp und war dann dort tatsächlich mit den ganzen Idolen, die ich so aus meiner Jugend hatte, Skifahren und das war so life-changing für mich, so ich so, okay, von jetzt an werde ich nichts anderes mehr machen und bin dann eben auch gleich in Kanada hängen geblieben und habe ja dann dort auch für eine Zeit gelebt. Und bin so dann ja viel zu dem, also zum Sport natürlich gekommen, aber auch hatte da auch die Gelegenheit gerade mit jemandem wie JP, der halt so ein Megatyp war einfach, der ja leider verstorben ist vor ein paar Jahren in der Lawine, aber halt mega Inspiration für mich war, so als Mensch, als Sportler, und das waren schon so die größten Prägungen eigentlich, ja.
Du warst ja vor 2 Jahren auch bei Markus Lanz. Ich habe das damals zufällig gesehen. Mhm. Da hast du von einer Situation auch gesprochen. Die hat mich so immer wieder, wenn ich dich irgendwo auf Instagram sehe, kommt es mir wieder so in meinen Kopf rein. Da gab es wahrscheinlich auch was dich dort entscheidend geprägt hat. Vielleicht möchtest du das nochmal den Zuhörern schildern, wenn du das möchtest.
Ja, die Prägung gab es natürlich auch. Ganz interessant eigentlich so, wie ich so mein Leben dann gelebt habe, eben so als Profisportler. Ich meine, muss ich vorstellen, ich war so permanent an den geilsten Orten der Welt auf Events und viel am Feiern auch und so weiter. Und das Leben lief so vor sich hin und war eigentlich alles ziemlich cool und entspannt so. Und aber an manchen Stellen habe ich dann schon auch so ein bisschen hinterfragt, so wo ist jetzt eigentlich so der tiefere Sinn meines Daseins, sag ich mal. Und es gab dann tatsächlich in Alaska so einen Wendepunkt, nenne ich es mal, der mich da ein bisschen mehr auf die Pferde gebracht hat. Und das war, wir waren da für Filmaufnahmen, für einen Skifilm. Da war ich auch mit Julien Renier unter anderem und noch paar Leuten. Und, wie das dann so funktioniert, wir haben dann einen Hubschrauber, der fliegt uns dann auf den Berg und die Filmleute werden dann woanders hingeflogen, wo die dann filmen sollen und so weiter. Und genau, ich habe mir dann eben diesen Hang ausgesucht, den ich befahren wollte. Der Hubschrauber fliegt mich hoch und ist schon, also ziemlich aufregend auch, weil in dem Hubschrauber zum Beispiel beim Hochfliegen ist halt die Tür einfach weg. Das hat den Grund, damit man, wenn wir diese da oben anfliegen, ist das so eine ganz schmale Ridge in dem Fall. Also so, wo es auf beiden Seiten halt nahezu senkrecht runter ging, mega wenig Platz, also weniger Platz wie jetzt hier in unserer Box. Und auf beiden Seiten ging es halt einfach mal runter, ja. Und habe ich mit dem Piloten, der saß vor mir, ich saß hinter ihm, Tür wie gesagt weg und wir fliegen da hoch und das ist eh schon super aufregend, du sitzt in dem Hubschrauber, mega Wind, schaust da runter und denkst dir nur so, wow, okay, und dann kommst du da oben an und das ist dann auch so die Piloten, was die da auch leisten, ist schon Wahnsinn, wo einen die absetzen können, ja, an so Flecken. Auf jeden Fall setzt mich der Pilot dann da oben ab und der Hubschrauber fliegt so weg und dann ist halt so mega Wind, der Schnee bläst dir ins Gesicht, krass laut und alles und dann ist der Hubschrauber weg und plötzlich ist einfach nur so Totenstille. Und es ist wirklich so das komplette Gegenteil von dem, was gerade noch so los war. Und dann stehst du da an so einem Ort, wo es auf beiden Seiten einfach krass runter geht und du denkst dir nur so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Also es ist kein Ort, wo du als Mensch eigentlich so dich wohlfühlen solltest. Und ich musste dann aber, um an die Stelle zu kommen, wo ich losfahren sollte, musste ich dann noch so ungefähr 40 Meter an dem Grat entlang gehen, schnapp meine Ski und mach so 4 Schritte und in dem Moment macht es nur so dieses unangenehme Geräusch von Wumm. Und was passiert ist, auf der einen Seite ist so eine riesen Wächte übergehangen, das passiert einfach durch das meistens der Wind aus der gleichen Richtung bläst den Schnee wie so eine Art Schneedach über den Hang sozusagen. Und ich war mir dessen bewusst, habe versucht, so viel wie möglich Abstand zu halten und stand auch noch auf Fels, aber die Abrisskante ist halt genauso einen halben Meter nochmal vor mir gewesen, so dass es mir wie so ein Teppich unter den Füßen weggezogen hat und ich dann quasi mit der Wächte in die Tiefe gerissen wurde und 400 Meter abgestürzt bin. Und das war schon krass, also das Erlebnis, ich hatte ja wie gesagt noch nicht mal die Ski an, ich hatte ja noch alles in der Hand. Und wie ich da so fall, konnte ich im ersten Moment noch mit den Fingerspitzen so den Fels berühren und hatte so diesen kurzen Moment des Festhaltens. Und in dem Moment, wo ich realisiere, okay, ich kann mich nicht mehr festhalten und verliere so den Grip von den Fingern und fall einfach nur so ins Ungewisse nach hinten, war für mich halt in dem Moment vom Gefühl her einfach so, okay, jetzt gerade endet mein Leben. So das, und das war echt krass, also dieses Erlebnis. Und es war dann erstaunlich eigentlich, wie dann so in der Folge über die nächsten 10 Sekunden oder was das waren, ja, ist irgendwo die Zeit so stehen geblieben ist und wie lang auch so ein kurzes Zeitfenster sich plötzlich anfühlen kann. Und dann bin ich da runter, diese Wächte hat eine Lawine ausgelöst, die in dem Fall mir vielleicht auch das Leben gerettet hat, weil da immer Schneepuffer irgendwie war zwischen den Felsen, weil ich dann halt permanent irgendwie auf irgendwelchen Felsen aufgekommen bin und darunter und war dann unten nur leicht vergraben, konnte mich selber dann da raus holen und war erstaunlicherweise körperlich nahezu unversehen. Ich hatte so eine Wirbelsäulenstauchung, konnte irgendwie einen Monat mehr oder weniger nicht mehr gehen, aber jetzt für das, was mir passiert ist, ist mir im Endeffekt körperlich wirklich fast nichts passiert. Aber das Interessante war dann schon so die auch psychische Folge des Ganzen, weil sowas geht halt nicht spurlos an, also ist zumindest an mir nicht spurlos vorbeigegangen. War das schon ein sehr interessanter Prozess, der sich da dann in Gang gesetzt hat, einfach auch so mal Grundsätzliches zu hinterfragen und so, was ist eigentlich so, was mache ich mit meinem Leben, wo will ich hin, und habe mich ganz anderen Themen irgendwie auch auseinandergesetzt, auch viel dann natürlich in der Folge auch sportlich konfrontiert mit dem Umgang mit Ängsten, weil in der Folge war es dann schon erstaunlich, wie Dinge, die mir davor halt so leicht gefallen sind, ich plötzlich halt voll so verkrampft war in ähnlichen Situationen und so Angstzustände irgendwie da eingekehrt sind und dann halt einfach mit den Themen umzugehen. War ein sehr spannender Prozess, ja.
Ja. Wow. Wow, ich wollte es auch gerade sagen.
Da kriegt man Gänsehaut. Vor allem, ich bin selber ein bisschen auf den Bergen unterwegs, nicht so wie du, nicht so extrem oder irgendwas, aber ich habe immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich sehr hoch bin.
Mhm.
Und dann frage ich mich immer so, Extremsportler wie du, habt ihr auch ein mulmiges Gefühl oder nicht? Also ist das trotzdem bei euch auch da? Also ist es ein gewisses Schutzgedanke, vor allem auch, nachdem man sowas erlebt hat, oder ist es nicht da? Du hast schon so ein bisschen gesagt, ein bisschen mulmig ist es schon auch, oder?
Ah, immer, also absolut. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, sagt meiner Meinung nach nicht die Wahrheit. Ich meine, das gehört ja auch, glaube ich, dazu. Und das ist ja auch das, was den Sport so besonders macht, dass man eben so im Grenzbereich ja auch sich bewegt, sage ich mal. Aber das ist definitiv, jedes Mal ist so ein gewisser Grad der Ungewissheit da, was auch immer so eine Art Angst irgendwo ja auch auslöst, und das Spannende ist, sich dem dann auch irgendwo zu stellen und dann zu wissen, okay, ich kann es trotzdem. Also das ist immer wie so ein Battle, was sich da irgendwo abspielt, wo auf der einen Seite so diese Bedenken, auf der anderen Seite so, du kannst es, und es ist immer wie so eine zwei Stimmen, die einem auch zusprechen. Also so habe ich das oft erlebt. Und ist definitiv auch gegeben, ja.
Kriegt man da auch so ein Stück weit Unsterblichkeit oder mehr, oder ist es eher so in die andere Richtung oder Mischung? Also, dass man jetzt, wenn du oben stehst, mehr Angst hast oder mehr Unsterblichkeitsgedanken?
gute Frage, weiß ich nicht genau, aber es ist so, also man fühlt sich auf jeden Fall, wenn man es dann geschafft hat, sehr lebendig, das kann ich sagen. Das ist halt so die Kehrseite, das ist so diese Anspannung, was man oben erlebt, und dann ist so dieser Moment, so dieses zu überkommen und zu sagen, okay, in dem Moment, wo du dann halt bei einer Line zum Beispiel losfährst, dann ist so, tauchst du quasi in eine andere Welt ein, wo auch alles irgendwo stehen bleibt. Und das kehrt dann erst so zurück, wenn du dann unten quasi die Abfahrt geschafft hast, und dann kommt halt so das Adrenalin, die Freude, so dieses komplette Kontrastprogramm einfach, wo du so diese totale Aufgelöstheit und Freude, und ich glaube, das macht den Sport auch so besonders, oder das war halt für mich so das, was mich auch immer wieder so angetrieben hat, boah, das muss ich weiter erleben. Muss aber auch zugeben, mit zunehmendem Alter ist das Bestreben, lässt etwas nach.
Das heißt, du willst mehr diese Ausfahrten.
Und ja, das passt schon, genau, die entspannte Ausfahrt am Ende, ja.
Ich glaube, da müssen wir kurz unseren Werbespot noch einbinden.
Bevor an so einer Stelle eigentlich völlig.
Ja, ich wollte es gerade sagen, aber trotzdem, Sven hat es ja mitbekommen, wir hocken hier in der coolen Quiet Office Box und wir haben hier schon einen Partner, der uns hier 300 Euro Nachlass gibt, wenn so Centic genannt wird, also einfach auf Quiet Office gehen, die Boxen anschauen und wenn ihr Bock drauf habt, kommt zu uns, schreibt uns, wir haben hier einen Special Deal für euch, den haben wir rausgeholt und jetzt gehen wir auch gleich wieder schnell ins Thema rein. Ich glaube, also, du hast, ja.
Ich bin dran.
Ja, stimmt, du bist dran, Entschuldigung.
Ich könnte jetzt ewig weitermachen, weil ich bin ein begeisterter Skifahrer, ich bin ein begeisterter Bergsportler. Ich habe die Frage jetzt auch gerade gestellt, ich war mal zum Beispiel am Großglockner und ich habe ein richtig mulmiges Gefühl und die Leute fragen dann, warum machst du das? Und ich, für mich ist so ein Bekämpfen von der Angst und gleichzeitig denke ich mir, ja stimmt, warum mache ich das? Das ist total Quatsch. Und ich weiß ganz genau, so ein Erlebnis, wie ich am Großglockner war und es ist halt extrem viel los heutzutage an so Bergen und dann mussten wir auch noch auf dem Rückweg auf der Kante oben warten, weil unglaublich viele Bergführer mit irgendwelchen Touristen kamen, die halt nicht ganz so schnell waren. Und dann dachte ich mir, nicht dein Ernst. Ich saß da, ich habe gezittert, ich musste von meinen zwei Kollegen, mit denen ich das immer mache, so ein bisschen mich zurückhalten, dass man das nicht merkt. Aber dann ging so irgendwann der Blick in die Ferne und der ist, glaube ich, der hat mir jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl gegeben von deiner Ausfahrt unten, weil der Blick in die Ferne hat bei mir dann alles aufgelöst. Und deswegen könnte ich mit dir, deswegen, das ist jetzt ein blödes Intro, aber ich könnte mit dir jetzt 100 Jahre über genau das sprechen, weil ich das faszinierend finde, weil man, also du bist, da geht man an Grenzen, da überwindet man Ängste, ja. Es passieren auch Sachen, wie du gesagt hast, du willst dich noch wo festhalten, das sind extrem krasse Geschichten. Wie ist das aber im Job? Ich meine, du bist vom Profisportler zum Immobilienhai geworden. War ein bisschen provokant ausgedrückt. Aber wie kommt sowas? Also wie kommt man dann in so eine Richtung? Und also ich meine, wenn man solche Geschichten hört, dann will man entweder nur noch am Berg sein oder gar nicht.
Ja, es ist zugegebenermaßen ein weiter Bogen, muss man sagen. In meinem Fall war das zum einen natürlich die Erkenntnis, dass eine professionelle Sportkarriere endlich ist. Und zum anderen hatte ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, mir eine Wohnung zur Anlage zuzulegen. So. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Immobilien, mit dem ich mich davor eigentlich überhaupt gar nicht befasst habe und es mich auch null interessiert hat, zugegebenermaßen. Und das war so mein erster Berührungspunkt, wo ich dann einfach auch mal so den ganzen Prozess durchlebt habe und das dann aber tatsächlich sehr spannend fand, wie es auch so perspektivisch, was es auch für ein Potenzial hat. Und für mich war auch so ein bisschen die treibende Kraft, oder was für mich schon immer klar war, war halt, dass ich ein selbstbestimmtes Leben leben möchte und eigentlich ein freies Leben, also was für mich halt Freiheit bedeutet, wo mir der Sport und das Skifahren und die Natur so eindrucksvoll übermittelt hat sozusagen und diesen Lifestyle wollte ich definitiv beibehalten und konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, für irgendeine Skifirma irgendwo im Büro zu sitzen und Ski zu verkaufen, so, ja, das war unvorstellbar und das war auch so eine Motivation dahinter, sage ich mal. Und wie ich dann eben mit dem Immobilienthema in Berührung kam und mich das dann schon auch fasziniert hat, was auch perspektivisch da zu erreichen ist, hat mich das irgendwo auch nicht mehr weg losgelassen. Und dann habe ich wirklich auch angefangen, mich viel mit der Materie auseinanderzusetzen. Und da kommen wir dann vielleicht auch wieder auf dieses Vollgas zurück, weil ich dann wirklich sehr, sehr viel mich damit beschäftigt habe, Online-Seminare, also dann auch während im Sport, im Skifahren, hat mir dann doch, auch wenn wir in Alaska beim Filmen sind und mal 3 Wochen schlecht Wetter ist, hat man ja auch viel Zeit, parallel Dinge tun zu können und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen und so war das eigentlich so die Initialzündung für die Thematik, sage ich jetzt mal.
Und was macht ihr genau, wenn ich das fragen darf?
Ja, natürlich.
Also genau musst du nicht sagen, aber so einen kleinen Abriss in der Immobilienbranche.
Genau, also wir, das ging dann eigentlich so weiter, dass ich mit meinem Partner, mit dem Bene, mit dem ich ja auch sehr viel am Berg und beim Skifahren unterwegs war, mich viel ausgetauscht habe.
Die Strategie-Meetings sind sozusagen.
Die Strategie, genau, richtig.
Im Lift.
Ganz genau. Und das Schöne so an Bene und mir war eigentlich auch so, dass wir auch vom Denken her, trotz dessen, dass wir ja Sportler waren, eigentlich auch beide irgendwo ein unternehmerisches Denken schon immer irgendwie hatten und deswegen und auch immer in spannendem Austausch waren. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey Mensch, lass uns doch da gemeinsam was machen. Und haben dann eigentlich sind wir so ein bisschen wie die Mutter zum Kinde dazu übergegangen, dass wir halt kleine Wohnungen gekauft haben, die renovierungsbedürftig waren, haben die dann im Sommer wirklich mit eigener Tatkraft zum Teil dann auch umgebaut und dann wieder verkauft und haben es so irgendwie geschafft, ein bisschen Kapital zu schaffen, was wir dann halt reinvestiert haben in weitere Projekte, haben dann angefangen, Bestandsimmobilien zu kaufen, die wir vermieten. Und das war so eigentlich der Anfang. Und mittlerweile ist es so, dass wir nach wie vor oder eigentlich jetzt auch zwei Hauptsäulen haben, kann man so sagen. Wir bauen einmal das Immobilienportfolio weiter aus, wo es darum geht, Bestandsimmobilien zu halten oder zu haben. Und andererseits gehen wir jetzt aber auch mehr in die Projektentwicklung, wo wir eben neue Projekte schaffen oder Gebäude errichten. So. Und das ist gerade auch das, was uns so wirklich nochmal ganz neu fesselt, weil das natürlich auch mega Spaß macht. Wir versuchen da auch unseren Background und die Naturverbundenheit stark einfließen zu lassen und versuchen das auch mit einer entsprechenden Verantwortung anzugehen. Und das macht dann auch nochmal viel mehr Spaß, motiviert uns auch krass und ist ja eine spannende Sache, weil es so viele Parallelen einfach auch zu dem sind, wie es mal im Sport war. Und wir haben jetzt so quasi, ich fühle mich oft so wie, oder es war so ein bisschen wie der Dreijährige, der nur draußen sein wollte und im Schnee spielen wollte, haben wir jetzt so wie so eine neue Spielwiese, wo wir uns halt austoben können. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Freude.
Ich meine, in der Zeit haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, wo das so ein bisschen begonnen hat. Und ich fand es immer unfassbar spannend, wie schnell ihr euch da einfach entwickelt habt. Also ihr seid ja auch, oder Bene auch, ich frage oft mal nach, oder auch dich habe ich schon mal gefragt, zu dem Thema, merkt einfach, wie tief ihr da schon mittlerweile drin seid, dass ihr diese Passion, die ihr im Sport hattet, auch einfach dort jetzt für euch so platziert oder entwickelt habt. Und das finde ich einfach in der Sache super spannend. Und was ich cool finde, ist, dass ihr auch es schafft, so eine konservativere Branche so ein bisschen peppiger zu machen. Also ihr bringt ein bisschen Leben rein, ihr macht coole Events, ihr habt coole Produkte zu eurer Marke. Also ihr macht das Ganze ein bisschen modern, aber trotzdem mega professionell. Und wenn jemand mal Fragen hat zu Immobilien oder in welchem Bereich, ich glaube, da kann man sich immer an euch wenden und bekommt einfach eine fundierte Antwort. Das kann man so sagen und das finde ich echt cool. Corona war jetzt wahrscheinlich für die Branche nicht immer fördernd, aber ihr habt euch, hast du auch vorher erzählt, erweitert vom Büro. Ihr habt, glaube ich, auch Mitarbeiter dazu genommen. Also ihr wächst weiter. Wie war das letzte Jahr für euch?
Ja, das letzte war echt erstaunlich gut. So, es gab ja dann die Zeit, wir waren tatsächlich in Kamtschatka bei einem Skiprojekt und als ich zurückkam, war am nächsten Wochenende Lockdown. Ich so, okay, was zur Hölle passiert jetzt hier? Und es war dann schon zugegebenermaßen auch eine ungewisse Zeit, erstmal für ein paar Wochen, auch so im Hinblick mit der Immobilienbranche. Ich meine, erstmal wusste man ja überhaupt nicht so, was passiert denn jetzt hier. Es war schon eine allgemeine große Verunsicherung so durch die Gesellschaft hindurch. Und wir hatten auch einige Projekte, die wir im Verkauf hatten zum Beispiel, wo Wohnungen verkauft wurden und so weiter. Und ich habe dann kam schon auch mal kurz ins Schlucken, so ob das jetzt so weitergeht wie davor, ja. Und dann hat sich erstaunlicherweise auch recht schnell das abgezeichnet, dass also zumindest jetzt im Wohnimmobilienbereich das völlig unbeeindruckt genauso weiter ging wie davor. Und ja, insofern hatten wir jetzt Corona-bedingt tatsächlich eigentlich keine da irgendwie negativen Folgen, sage ich mal. Also im Großen und Ganzen ist natürlich für jeden und alles irgendwo ist eine Veränderung passiert, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt unser Geschäft dadurch negativ betroffen war. Ganz im Gegenteil, wir hatten dann auch die Zeit genutzt und es war ja dann auch mal ein bisschen ruhiger und das fand ich auch wieder eine spannende Zeit, muss ich ehrlich sagen, weil man auch so mal kurz diesen Moment nutzen konnte, um mal zu sagen, okay, sich mal neu ausrichten, mal einfach die Gedanken sortieren und ordnen. Was ich übrigens so in der Zeit um Weihnachten auch immer total liebe, weil da einfach mal alles runterfährt. Und das gab es dann irgendwie nochmal so im Mitte des Jahres fast. Und ja, und dann haben wir uns auch einfach neu ausgerichtet ein bisschen, auch nochmals das Ganze eigentlich zum Ansporn genommen und gesagt, okay, wir versuchen uns zu optimieren, besser zu strukturieren und auch weiter Vollgas zu geben und haben dann jetzt echt auch noch ein paar coole Projekte angestoßen, konnten unser Team ein bisschen erweitern und ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit der Entwicklung über das letzte Jahr, ja.
Bleibt es so? Also willst du so weitermachen, dass du sagst, diese Zeit, dass du meine Woche auch in München bist, komplett, ich meine, es war vorher ja auch mindestens immer ein Tag, war die auf der Piste oder irgendwo in Köln unterwegs, aber jetzt dieses ruhige, einfach mal Office-Leben, gefällt dir das?
Ja, also wenn du das so beschreibst, dann hört sich das so romantisch an. In der Wirklichkeit muss ich feststellen, dass wir auch in diesem vermeintlich ruhigen Office-Dasein extrem viel Adrenalin-Ausschüttungen verspüren. Also schon echt, muss ich sagen.
Ist auch immer kein Zufall, dass ihr ein Büro ganz oben habt.
Ja. Und ein Fitnessstudio, da dachte das.
Nee, aber das ist wirklich spannend, weil das auch mit diesen Projekten, auch gerade in der Projektentwicklung. Ich meine, es geht permanent eigentlich um Problemlösungen. Man hat sehr viel einfach auch damit zu tun, Herausforderungen anzunehmen und die zu überkommen. So. Und das ist schon der sportliche Geist so ein bisschen auch, wo man natürlich auch im Sport versucht, irgendwo eine krasse Line zu fahren. Und das ist eine große Herausforderung und sich diese annimmt und stellt. So. Und ähnlich erlebe ich das aber auch im Büro, wo wir halt vermeintlich nur auf dem Stuhl sitzen. Aber es sind schon auch viele Herausforderungen, die da auf uns zukommen, die man eben überwinden muss, um zum Ziel zu kommen. Und auch da ist es oft so, dass man geneigt ist, aufgrund von Angst vielleicht sich von was abhalten zu lassen. Und es ist ein sauspannender Prozess, immer so abzuwägen, okay, wie viel Risiko möchte ich gehen und was ist es mir das wert? Und es sind schon viele spannende Themen, mit denen man da involviert ist. Also,
man kann eigentlich sagen, ein Sportler ist ein perfekter Unternehmer,
wenn
man
so eigentlich zuhört. Ja. Aber das haben wir schon vorher festgestellt.
Wir haben ein super spannendes Thema. Bei dir ist eins deiner Lieblingsthemen, finanzielle Intelligenz. Wie definierst du das? Oder was ist so da, warum ist das eins deiner Lieblingsthemen und was ist so dein Ding dabei?
Ja, das hat eigentlich damit zu tun, was ich eingangs auch so erzählte jetzt so im Hinblick auch auf die Immobilien. Ich meine, ich kaum aus einer sehr normal mittelständischen Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Und fand dann irgendwann, wie ich dann auch mit der Thematik mich auseinandergesetzt habe und auch so was investieren jetzt beispielsweise heißt und solche Dinge, mit denen ich mich einfach so über mein Sportlerdasein extrem wenig beschäftigt habe, wie ich plötzlich erkannte, wie wir auch gepolt sind, auch so durch die schulische Bildung und so weiter. Wir kriegen ja alle möglichen Sachen beigebracht, Naturwissenschaften, Sprachen und so weiter. Aber eigentlich, wenn man sich mal ehrlich ist, so dieses für da draußen und so die erst einerseits die finanzielle Intelligenz, andererseits auch die emotionale Intelligenz, by the way, finde ich auch, dass wir extrem wenig mitgegeben bekommen. Und dann habe ich einfach auch da mal ein paar Bücher gelesen, auch so Klassiker wie Rich Dad Poor Dad, was wahrscheinlich jeder kennt, aber wo dann einfach das einfach auch mal so wie die Schuppen von den Augen fällt und man merkt, hey krass, das gibt's ja nicht so, weil man immer so, ich hatte auch so immer das Gefühl, so okay, um erfolgreich und zu sein und finanziell auch erfolgreich zu sein, muss ich halt irgendwie das Glück gehabt haben, dass ich irgendwie reiche Eltern habe oder sonst irgendwas. Und dann einfach mal zu erkennen, dass ich durch eigene Tatkraft und durch die richtige Herangehensweise durchaus die gleichen Voraussetzungen habe wie viele anderen auch oder zumindest die Möglichkeiten habe, wenn ich es denn halt richtig angehe und vor allem auch den Willen habe, das wirklich umzusetzen. Und das fand ich eine extrem spannende Erkenntnis.
Dazu eine Frage, geben sich viele Menschen einfach mit dem zufrieden, was sie haben? Ich bin da voll bei dir, ich kenne das Buch auch und ich folge dir da zu 100% und das ist, glaube ich, was Wunderschönes so zu sehen, wenn man selber mal was anschiebt, was passieren kann. Also klar, das tut mal weh, das tut vielleicht ein bisschen mehr weh, als wenn man, sag ich mal, irgendwie, das ist immer so schlecht gesagt, wenn man sagt, ein Lehrer oder irgendwo Beamter oder sonst was ist, die täglich ihren Job nachgehen und mir fehlt da immer so die Perspektive und man schiebt selber was an und merkt auf einmal, hey, okay, ich bin jetzt auf einem kleinen Level, aber ich kann dieses Level wahrscheinlich, wenn ich so weitermache, deutlich schneller erhöhen als andere. Mhm. Und auf einmal kriege ich auch so eine Freiheit in mir selber und komme dann zu dem Punkt, wo ich denke, warum machen das so wenig?
Ja, das ist eine mega spannende Frage. Zu deiner eigentlichen Frage, ob die Leute zufrieden sind damit oder sich da einfach zufrieden geben mit weniger, finde ich eine sau spannende Frage, weil tatsächlich glaube ich, dass das eben genau nicht so ist. Nur, dass eben die wenigsten diesen Drang oder vielleicht auch diese Motivation in sich spüren, mehr zu wollen oder mehr auch bereit sind zu tun. Und das ist natürlich so ein Thema, wo es ist immer leicht, gegen etwas zu sein. Und wir erleben das ja die ganze Zeit, wie Leute so schnell aus der Hüfte schießen, halt grundsätzlich etwas ablehnen und sagen, das ist, was ihr da macht, ist alles scheiße. Aber gleichzeitig eigentlich das Ganze umzudrehen und zu sagen, okay, wir haben ein Umweltproblem, es ist ein Problem, wie wir mit unserer Umwelt beispielsweise umgehen, dann lass uns doch Lösungen finden, um da einen Beitrag zu leisten, der dieses Problem in Angriff nimmt. So, das ist halt ein grundsätzlich anderes Herangehen, meiner Meinung nach. Und das ist so das, wo ich mir oft schwer tue, wenn ich auch so die politischen Debatten und so weiter erlebe, wie auch so die soziale Gerechtigkeit. So, ich meine, was ist jetzt sozial gerecht? Ist es gerecht, dass wir einfach mal sagen, okay, alle die paar wenigen, die was haben, die kriegen es halt weggenommen und wir kriegen es auf den Rest verteilt, so. Aber ich meine, ist es dann gerecht denen gegenüber, die halt bereit waren, einfach auch mehr Einsatz zu bringen, mehr zu geben, die halt ja auch nicht von ungefähr da sind, wo sie sind, so. Und das ist so eine, kann man natürlich sehr von zwei Seiten meiner Meinung nach betrachten. Meine eigene Erfahrung ist halt, dass ich da ganz ganz klar ausgerichtet bin, dass ich halt sag, grundsätzlich haben wir alle ein sehr großes Potenzial, wenn wir es auch bereit sind zu nutzen. Und klar sind die einen oder anderen halt anders ausgestattet von der Basis her, ohne Frage. Aber ja, ich glaube, dass halt viele vielleicht auch einfach da die Willenskraft nicht haben.
Werden wir vielleicht auch zu wenig gefordert? Also ich meine, wer Leistungssport betrieben hat, der weiß es ja, du musst über deine Grenzen schon in jungem Alter drüber hinausgehen. Du lernst so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen in vielen Bereichen. Aber so die normale Schulleben, ich meine, so eine Prüfung, das ist ja alles im Nachhinein eine Kleinigkeit. So werden wir vielleicht einfach zu wenig gefordert, um diesen Horizont einfach auch nicht erweitern zu können. Und dann passiert eben genau das, dass viele einfach gar nicht wissen, was es heißt, über das hinauszugehen. So. Und deshalb komme ich wieder auf den Sport zurück, finde ich es einfach so unfassbar wichtig oder auch spannend zu sehen, wie Sportler da einfach oftmals dann auch erfolgreich in anderen Bereichen des Lebens werden.
An die Frage möchte ich was an, oder wenn es eine Frage war, möchte ich das anfügen. Ich frage mich eher, werden wir zu wenig gefordert in den Dingen, die uns wirklich Spaß machen und die uns interessieren? Weil, also, ich bin auch jung gewesen mit finanzieller Intelligenz. Ich habe das gehört und dachte mir so, verdammt, ich habe keine Ahnung von Aktien, ich habe keine Ahnung von Immobilien. Und dann hole ich mir Wissen. Und ich glaube, dieses Dagegensein hat ja ganz oft damit zu tun, dass ich kein Wissen habe. Also der Mensch ist oftmals dagegen oder die sind lauter, die dagegen sind, weil ihnen das Wissen fehlt. Und wie du sagst, warum fehlt mir in der Schule oder in der Ausbildung einfach etwas von finanzieller Intelligenz, auch andere Sachen, die vielleicht man auch irgendwo ein bisschen wählen kann. Weil ich meine, den Sport, wir haben alle Sport wahrscheinlich in der Schule geliebt, weil es uns irgendwie liegt und da haben wir Vollgas gegeben. Ihr zwei noch mal ein bisschen mehr wie ich und du noch mal ein bisschen mehr wie der Chris. Aber da fehlt ja eigentlich das, werden wir zu wenig in dem gefordert, auf was wir Bock haben. Weil ich meine, gegen eine Matheaufgabe sagt auch keiner jetzt, das ist ja ein totaler Quatsch. Ja, weil jeder weiß, okay, es gibt einen Lösungsweg und wir haben das gelernt und jetzt muss ich mich ransetzen. Ja. Aber bei sowas sagen die Leute schnell was dagegen. Also deswegen fand ich das jetzt gerade eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist ja die Richtung, oder?
Ja, also auf jeden Fall sehr spannend, auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist ja auch, also ich habe da natürlich nicht die treffende Antwort darauf, aber das ist so ein bisschen ja auch das, ich kann es auf mich selber beziehen, sagen wir es so. Also meine persönliche Erfahrung war, dass ich als Kind eben schon eine sehr stark ausgeprägte Vision hatte. Ich habe einfach als Sechsjähriger, wenn mich jemand gefragt hat, was wirst du, dann habe ich gesagt, ich werde Skifahrer, was natürlich meistens mit einem Lachen der älteren Personen geendet ist. Aber gleichzeitig habe ich mich auch nie davon beirren lassen, sondern für mich war einfach klar, ich werde halt Skifahrer, so als wäre das der normalste Job der Welt. Und musste dann aber auch feststellen, wie viel ich dann auch so mit diesen Fragestellungen konfrontiert würde, so von anderen Eltern oder Lehrern oder was auch immer, so, ja, willst du nicht was Vernünftiges machen, so, ist ja jetzt ganz nett, aber mach doch was Vernünftiges, so. Und man wird ja auch von der Gesellschaft und dem Raster sehr schnell in diese Boxen oder Schubladen versucht zu setzen, ja, und das war dann im Nachhinein betrachtet, gab es für mich keinen vernünftigeren Weg als den ich gegangen bin und wie viel mir der Sport halt tatsächlich auch gelehrt hat. Und auch wenn das jetzt nicht der orthodoxe Weg ist oder der konventionelle Weg, wie man sich den halt so vorstellt oder wie die Gesellschaft den definieren würde. Und da kommen wir wieder hin zu dem Fördern, dass ich einfach der Meinung bin oder dass es sehr wichtig ist, so Wege zu finden, einfach auch so das aus einem Menschen rauszuholen, was wo halt wirklich auch gut ist drin.
Das, weil du gesagt hast, das ist nicht der normale Weg und oftmals ist es ja auch durch die Eltern so ein bisschen vorbestimmt oder sie versuchen dich so zu manipulieren im positiven oder negativen Sinne. Wie war das bei dir? Hast du da alle Freiheiten gehabt? Ich meine, Freeskier, wenn ich meine Eltern so ein Video anschaue, meine Mutter würde mich, glaube ich, im Keller einsperren und sagen, das machst du nicht, das ist mir einfach zu gefährlich, ich kann ja nicht mehr schlafen. Wie war das bei dir und die Unterstützung der Familie? Wie haben die das Ganze gesehen?
Also da muss ich sagen, da bin ich meinen Eltern auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass sie mich zumindest dahingehend unterstützt haben, dass sie mich meinen Weg haben gehen lassen. So, ich war jetzt auf keinste Weise irgendwie so der Spoiled Brat, der so alles bekommen hat, so Ski. Ich meine, ich bin auch so bei den ersten Contests und wie ich auf den Berg ankam, ich kam halt wirklich mit so den Skischuhen von meinem Opa an, die so eine Jogginghose quasi, dann halt Ski, die ich irgendwo auf dem Flohmarkt her hatte und so. Also wirklich das letzte Equipment so. Was das angeht, haben mich meine Eltern jetzt nicht groß unterstützt, aber sie haben mich meinen Weg gehen lassen, so, was auch wiederum, glaube ich, damit zu tun hat, dass es jetzt zum Beispiel bei meinem Vater anders war. Sein Vater war sehr, sehr streng und hat da eben nicht ihn so seinen Weg gehen lassen, wovon ich dann vielleicht wieder ein Stück weit profitiert habe. Und da, wie gesagt, bin ich schon echt, echt froh, dass ich da die Freiheit hatte, ja.
Ich meine, du bist ja auch ziemlich weit gekommen. Bei sowas interessiert uns immer, also macht man das so aus dem Stehgreif? Also so schaut es bei euch Freeskiern ja auch aus. Und, ich meine, vielleicht machst du das im Job dann auch so, aber so schaut es aus. Ihr fahrt los und macht Dinge, wo man sich denkt, okay, wie hat er das jetzt gemacht? Und ich habe selber mal früher im Snowboard, wo dann auch genau die ähnliche Phase wie bei dir war, mal so einen Loop probiert und auch so sagen, ja. Oh Gott, bin ich viel auf die Fresse gefallen und so weiter. Aber gibt es da eine Vorbereitung oder macht ihr das wirklich aus dem Stehgreif, weil ihr einfach so oft das Ganze trainiert habt? Wenn ihr auf so einem Berg steht und irgendwelche Sprünge und so weiter vorhabt.
Ja, also da steckt natürlich mega viel Vorbereitung drin. Klar, jetzt wenn man es auf den Park bezieht, wie in den Anfangsjahren, dann trainiert man natürlich Stunden und Tage und gar keine Ahnung wie viel, um diese Tricks zu können, bis man die dann im Contest macht. Aber auch so im Gelände, ich meine, oft natürlich auch in den Skifilmen kommt die Frage auf, ja, wie, ihr seid ja alles Geisteskranke, weil ihr fahrt halt irgendwo rund, das kann ja, also das macht ja kein Normaler. Aber natürlich fließt auch da eine große Vorbereitung rein. Also das ist so die ganze, du kommst an den Berg, du musst ja erstmal die analysieren, du schaust dir an, wo ist meine Linie, die ich gern fahren möchte, und dann müssen alle Faktoren berechnet oder berücksichtigt werden, so wie ist die Schneebegebenheit an dem Tag, wo ist, wenn was schief geht, wo habe ich eine Exit-Möglichkeit, also es steckt schon viel, viel da dahinter und man macht dann auch, was auch super interessant ist, muss dann auch, wenn man einen Berg jetzt zum Beispiel betrachtet, ja, dann in dem Moment, wo ich oben stehe, dann sehe ich erstens nichts mehr, weil nach unten hat man halt keinen Blick mehr und muss dann auch so lernen, quasi ein fotografisches Gedächtnis sich anzueignen. Das ist eigentlich die viel größere Herausforderung als dieses tatsächliche Fahren, weil ich ja, wenn ich oben stehe, muss ich praktisch blind wissen, wo ich welchen Turn mache, weil in dem Moment, wo ich losfahre, kann ich nicht irgendwann einfach anhalten, also gerade wenn es so steil ist. Und da dann auch so dieses Confidence zu haben, okay, jetzt fahre ich da los und zu wissen, ich mache an der richtigen Stelle den richtigen Turn und das Cliff ist dann auch, wie ich es dachte, 10 Meter und nicht 30 Meter und solche Dinge. Da hat schon viel Erfahrung auch mit zu tun, ja.
Meine Einleitung war natürlich ein bisschen provokativ. Ich wusste ja, dass da sehr, sehr viel dahinter steckt. Aber es ist trotzdem für mich als aus Außenstehender nicht ganz verständlich, weil Planung klar, aber es sind so viele Faktoren, die ich noch im Kopf habe, die man wahrscheinlich gar nicht berücksichtigen kann. Wenn du mal eine prozentuale Verteilung hättest, was ist wirklich so geplant und was musst du einfach aus der Situation heraus einfach entscheiden, wenn du da von oben runter fährst?
Also der definitiv große Mehrheit ist auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal hoffen, dass 90% irgendwie also planbar so sind und ein 10%iges Restrisiko bleibt, vielleicht auch hoffentlich eigentlich sogar mehr, weniger. Also man kann schon, ich meine, aber du hast schon recht, ich meine, die gerade Schnee beispielsweise, macht natürlich vorher ein Schneeprofil, schaut auch da, aber du hast nie eine 100%ige Sicherheit, dass jetzt da keine Lawine geht, selbst wenn es gut ausschaut, ja. Das sind einfach so gewisse Restrisiken, die auf jeden Fall bleiben.
Und die Vorbereitung am Tag vorher, also ich stelle mir das so vor, du weißt, morgen ist es extrem, morgen geht's los. Wie schaut da so ein Abend davor aus oder hat er bei dir zumindest ausgeschaut?
Ja, meistens fängt es dann schon am Abend vorher auch so an, dass ich so langsam auch so, du merkst, dass so in der Crew irgendwo, dass die Anspannung sich schon langsam so aufbaut, dass meistens ist man schon sehr so gesettelt, einfach bei sich oft und dann viel verstärkter noch in der Früh, also jetzt gerade so in Alaska beispielsweise, wo wir dann um 4.20 Uhr in der Früh halt aufstehen und dann, wenn wir dann beim Frühstück sitzen, da spricht halt keiner ein Wort, so jeder ist so total bei sich, das ist schon immer interessant, auch hinsichtlich deshalb, weil der Kontrast oft so groß ist, jetzt in Alaska, ich nehme Alaska gerne als Beispiel, weil es halt so die extremsten Sachen auch sind, was ich so gemacht habe, aber wenn man dann so denkt, man sitzt 3 Wochen auf einer Couch, weil das Wetter nur Katastrophe war und dann plötzlich heißt es so, okay, morgen ist der Tag und dann so von dem einen Modus in den anderen zu kommen, ist halt schon dann auch so, du musst dich halt dann mental schon am Abend vorher oder dann in der Früh einfach voll dahin bringen.
Du hast wahnsinnig viel erlebt, wie man so hört. Gibt es auch was, was du jetzt noch erleben möchtest? Also es ist ja so viel, dass man sich manchmal denkt, okay, vielleicht gibt es gar nicht mehr so viel, aber ist was dabei, was du noch erleben möchtest? Also sportlich wie unternehmerisch, auch menschlich?
Ah, auf jeden Fall. Also das Leben ist ja deshalb so spannend, weil es einfach ein durchgehender Prozess ist und ich fühle mich definitiv nicht so, als wäre ich am Ende des Prozesses angelangt, auf keinste Weise. Also ich habe sowohl menschlich als auch unternehmerisch und insgesamt, glaube ich, noch sehr viel, worauf ich mich im Leben freue, so auch an Herausforderungen, die noch kommen. Und ich finde es deshalb so spannend, weil es halt wirklich immer einfach ist, ein andauernder Prozess.
Ich erinnere mich da zurück an mit 16, 18, da hat man immer gedacht, so die über 30-Jährigen oder die auf 40 zugehen, die machen dann nur noch so ihr Ding. Also, da passiert nicht mehr viel.
Ja klar, also mit 30 ist das Leben vorbei. Das war für mich immer, genau. Also mit 30, das ist definitiv Ende.
Gibt es ein Ziel, von dem du sprechen würdest gerne? Also was du dieses Jahr vielleicht dir vorgenommen hast?
So wie ich jetzt kenne, du hast sicher Ziele.
Das ist so die Frage, ob du uns davon erzählen willst.
Ja, nee, also es gibt ja schon, ich meine, interessant ist ja, es gibt ja viele, viele Ziele, es sind ja nicht nur die großen. Wie gesagt, ich habe es ja eingangs mal kurz erwähnt, ich habe jetzt mal ein sportliches Ziel auf einer anderen Ebene, beispielsweise, dass ich den Marathon dieses Jahr laufen möchte.
Welcher Zeit?
Also 3:15 ist so, wo ich eigentlich schon gern hin möchte, ja. Und ansonsten, klar, natürlich unternehmerisch haben wir auch noch einiges vor, sage ich mal. Da gibt es jetzt auch gerade sehr, sehr spannende Projekte, die wir realisieren wollen. Auch da, ich meine, wir sind auch jeden Tag tatsächlich damit beschäftigt, so die Ziele immer wieder durchzugehen, was ich übrigens auch eine extrem wichtige Vorgehensweise finde. Auch wenn es oft eine Wiederholung ist, versucht wirklich jeden Tag so meine Ziele vor Augen zu halten. Ja. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Marathonlauf ist oder ob das bis zum Ende des Sommers 10 Muscle-Ups sind oder ob das halt große Projektentwicklungen sind, die wir realisieren wollen bis Ende nächsten Jahres zum Beispiel. Also es ist ziemlich facettenreich. Ja,
sehr gut. Du warst mit Markus Lanz, hast mit Bogner CP, ich weiß gar nicht, Red Bull, große Partner gehabt, hast durch die Filme mega viel mediale Aufmerksamkeit erlangt und trotzdem bist du Social Media seitig ein bisschen passiver unterwegs. An was liegt es?
Ja, das
ist so schade, weil
wenn wir das mal analysieren könnten, ja. Also ich weiß auch nicht, das ist so wie mir eben bei das ist so ein Gebiet, wo ich leider zugegebenermaßen irgendwo die Motivation nicht finde, wo ich mir einfach so, ich habe schon ein paar Mal mir so vorgenommen, aber da fehlt mir eben genau dieser Drive, so dass ich da so dahinter bleibe und irgendwie bleibt es dann auf der Strecke.
Du gehörst also zu den Menschen, die den Moment lieber im Kopf behalten, als abzufilmen.
Ja, vielleicht, ja.
Du musst es aber mehr machen, weil ich diese 2-3 Storys gemacht habe und die motivieren auch andere. Dann, wenn du um 6 Uhr auf im Dunkeln noch draußen trainierst, dann denke ich mir so, mei,
daher hast du's.
Vielleicht geht morgen noch mal eine halbe Stunde früher oder so, dann ist es halt 5 Uhr. Nee, das ist ja auch, muss ja jeder für sich so selber irgendwie wissen. Ich meine, bei euch macht jetzt auch der Bene, glaube ich, unternehmensseitig und wenn man da auch weiß, wo deine Stärken liegen, man muss ja nicht jedes Potenzial dann voll ausschöpfen, auch wenn man da nicht so 100% dahinter ist. Deshalb war das auch ein bisschen provokativ gefragt.
Was war da dein letzter Post?
Tief in die Wunde rein.
Ja, nee, ich glaube, also jetzt halt irgendein Skifoto auf jeden Fall. Story habe ich jetzt neulich mal wieder irgendwas gemacht, wo ich einen cuten Doggy auf der Hand habe. Kam gut an.
So was kommt gut an. Ja, gut, wir sind bei einem der schönsten Teile unserer.
Genau. Unsere Box.
Du musst immer weiterreden, wenn ich mich hier
runter. Nee, passt schon. Wir geben das Sven mal unsere Box. Ich weiß nicht, ob, wenn du schon mal reingehört hast, dann kennst du unser Ritual. Geil. Ja schon.
Wir haben in der Box nochmal eine Box, die du auspacken darfst, also
okay.
Quasi da, unboxing.
Darf ich schon?
Und dann einfach sagen, was du damit verbindest oder siehst oder ja.
Was da so drin ist.
Nein, wie geil ist das? Das ist ja geil, die Legs of Steel Cap. Ich habe die ich tatsächlich leider nicht mehr auffinden konnte, hey, bei schau. Mir.
Wusstest du das?
Nee. Aber es war unser erster Touchpoint und ich glaube, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Was verbindest du mit den Legs of Steel? Was sind die Legs of Steel?
Ja, Legs of Steel ist ja entstanden, also so mein Hauptaugenmerk war ja dann im Filmbusiness jetzt beim Skifahren. Ich habe mich dann irgendwann wegentwickelt von den reinen Contests und eigentlich mehr so zum Filmen. Was mir einfach mega viel Freude und Spaß bereitet hat, weil ich meine, du hast doch ein bisschen mehr selber in der Hand, bist dann den geilsten Orten der Welt zum Skifahren und das war so mein Ding. Und die Weiterführung dessen war dann eben, dass irgendwann aufkam, okay, wir sind alle, also die Legs of Steel Crew waren alle irgendwie verteilt in individuellen oder verschiedenen Filmproduktionen. So, ich war mit TGR beispielsweise in Amerika filmen oder für Poor Boys und der Bene eben auch. Und unterm Strich hatte man aber nie so richtig das Mitspracherecht, auch jetzt, wenn es darum geht, so, du filmst das ganze Jahr, am Ende des Jahres kommt irgendwie ein 30 Sekunden Clip von dir da raus in einem Video und denkst dir so, okay. Und so ist eigentlich aus dem Spirit raus das Legs of Steel entstanden, dass sich eine Gruppe von Freunden zusammengetan hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt unsere eigene Produktion und unsere eigenen Filme. Und das war 2009 und bis zum heutigen Tage ist Legs of Steel einfach vorne mit dabei, geilen Ski-Content zu produzieren.
Voll, und ich glaube, der letzte Film war 2015, Passenger, glaube ich.
Ja, Passenger, und dann gab es noch also den Same Difference.
Ja, stimmt, später. Den habe ich gemeint, genau. Und da war ich ja auch in Innsbruck auf der Nordkette oben, bei großer Leinwand, ein paar hundert Leute, die alle euch gefeiert haben, und da hat man mal gemerkt, wie groß das eigentlich auch ist. Also es ist schon cool, und die Filme kann man jedem wirklich ans Herz legen, einfach mal reingucken. Ich glaube, Same Difference war dann auch irgendwie ARD, ZDF mal zur Primetime ist er gelaufen. Also hat schon wirklich eine Reichweite gehabt. Und ist es was du weiter verfolgst auch? So nebenbei, sagst du, das ist eine Leidenschaft, die du weiter verfolgen möchtest? Das Filmen, selber nochmal irgendwie aktiv zu werden in den Filmen?
Ja, also definitiv mehr das selber aktiv zu sein. Ich bin nach wie vor auch mit Legs of Steel involviert. Hat natürlich jetzt ein bisschen meine Rolle jetzt vor allem als vor der Kamera jetzt so ein bisschen darunter gelitten, natürlich, was ich auch sonst noch mache. Aber definitiv bin ich nach wie vor mit den Jungs im regelmäßigen Austausch und auch vorantreiben von Projekten, ja.
Ich glaube, wir sind schon am Ende, das ist wirklich schade.
Ja, es, man kann immer weitermachen. Also.
Aber wir haben noch unsere, ja, ich will nicht sagen berühmte, aber man kennt sie vielleicht schon, Abschlussfrage. Wir machen ja gerne den Blick auch in die Zukunft, wenn man Ziele hat und sich auch Sachen wünscht. So eine Schlagzeile in der Zeitung, darfst du dir aussuchen, wo auch gedanklich, in 5 Jahren, was würdest du dir wünschen?
Wow.
Ja. Das haben wir
in
oft.
In fünf Jahren, eine Schlagzeile in der Zeitung. Also wünschen würde ich mir, ich weiß jetzt nicht, was die Schlagzeile wäre, aber einfach, dass so wir den Weg finden, irgendwie im Kollektiv eine Bewusstseinsveränderung dahingehend hinzubekommen, dass wir einfach mit der Natur lernen, wirklich zu leben und nicht gegen die Natur. Und das aber auch noch auf eine Weise, wo wir trotzdem auch wirtschaftlichen Erfolg erzielen können und einfach in einer funktionierenden Gesellschaft stecken.
Cool.
Die Schlagzeile heißt, wir haben es endlich verstanden.
Ja, das könnte genau. Die Schlagzeile sein, genau.
Und so schlägst du auch die Brücke von den Bergen, von der Natur auf jetzt dein Dasein in der Wirtschaft. Ich glaube, das passt perfekt auf dich, die Schlagzeile. Und ja, unfassbar cooles Gespräch.
Sven, vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
wir
vielen,
sind leider
vielen Dank
schon
euch.
Am Ende. War richtig spannend, da mal reinzufühlen, auch bei jemandem, der solche Erlebnisse hatte wie du und auch was er jetzt beruflich macht und so weiter. Ich glaube, da könnten wir ewig weiterreden. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei uns in der Box warst. Wir wissen auch, wie du uns vorgestellt hast, du hast gerade, oder auch im Gespräch mal rausgehört, du hast unglaublich viel um die Ohren. Umso mehr Wertschätzung ist von unserer Seite, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank euch.
Danke dir, Sven. Hau rein.
Muss den Abschluss noch machen.
Oh, unser. Natürlich fehlt immer das Wichtigste. Wenn euch der Podcast gefallen hat, nein, natürlich freuen wir uns, wenn solche Geschichten auch nach außen getragen werden. Und deshalb lasst ein Like da, teilt diesen Podcast, folgt auch Sven auf seinen Kanälen. Es muss nicht seiner sein, das kann auch SBI sein. Ich glaube, das hilft
vielleicht
euch ein
macht
bisschen
er dann
mehr. Genau, und schreibt ihm so viel Nachrichten, dass er einfach aktiver wird und so ein bisschen uns in seinem Leben teilhaben lässt. Nee, teilt es, tragt die Geschichte in die Welt und wir hören uns.
Sven, dankeschön.
Vielen Dank.
Think outside, talk inside. Unboxing.